Stadtrevue, der Podcast.
Hi, ein frohes neues Jahr 2025 aus der Stadtrevue. Ich bin Christian Wertschulte, ich arbeite als Redakteur bei Kölns unabhängigen Stadtmagazin. So, und zu Anfang gleich eine kleine Warnung. In dieser Podcast-Folge, da geht's um Lokalpolitik und zwar so richtig korrespondentenmäßig, also Personalien, Ämtern, Entscheidungen und so weiter und so fort. Wir sprechen nämlich über die Kandidaturen für die Oberbürgermeisterwahl im Herbst dieses Jahres. Wenn euch das gerade zu viel ist oder ihr sonst wie keine Lust auf das Thema habt, dann werft doch vielleicht einen Blick in die aktuelle Stadtrevue. Da haben wir für euch ein paar Wünsche aufgeschrieben, wie Köln im Jahr 2025 schöner und besser werden kann. Einer dieser Wünsche? Auch 2025 soll es die Stadtrevue weiterhin geben, denn ihr könnt euch vorstellen, die Rahmenbedingungen für unabhängigen Journalismus, die sind nicht gerade die einfachsten und deshalb brauchen wir Unterstützung für die Stadtrevue. Wir brauchen neue Abos, wir brauchen mehr Anzeigen, auch Geldspenden helfen uns, wir freuen uns über alles. Viele von euch haben uns ja auch in den letzten Wochen schon unterstützt, dafür auf jeden Fall vielen Dank, aber wir können natürlich weiter jegliche Hilfe gut gebrauchen. Wenn ihr mehr wissen wollt, geht gerne auf stadtrevue.de/support, da könnt ihr etwas nachlesen darüber. Und ein Grund, warum ein unabhängiges Stadtmagazin im Jahr 2025 vielleicht nicht unbedingt das Schlechteste für Köln ist, das sind natürlich die anstehenden Wahlen. Mitte September, da wird ein neuer Stadtrat gewählt und auch das Amt der Oberbürgermeisterin, beziehungsweise vielleicht ja auch des Oberbürgermeisters, wird neu besetzt. Henriette Ricker, die jetzige Amtsinhaberin, die wird nach zwei Ratsperioden nicht mehr antreten. Und im Dezember haben dann SPD und CDU erstmal ihre Kandidaten vorgestellt. Und Philipp Haser hat darüber berichtet, dass das nicht unbedingt pannenfrei abgelaufen ist. Und mit Philipp habe ich mich auch darüber unterhalten. Bevor wir damit loslegen, aber noch ein kleiner Hinweis. Wir haben unser Gespräch aufgenommen, bevor die Grünen ihre Kandidatin Berivan Aimas vorgestellt haben. Deshalb in dieser Folge werdet ihr nicht so viel über sie erfahren, aber sicher in der Februar-Ausgabe der Stadtrevue. Jetzt also erstmal was zu CDU und SPD. Hallo Philipp.
Hallo Christian.
Philipp, 2025, da wird gewählt werden. Es gibt einen neuen Bundestag, es wird ein neuer Rat der Stadt Köln gewählt und es wird auch der oder die Oberbürgermeisterin hier in unserer schönen Stadt gewählt. Auf welche dieser drei Wahlen freust du dich denn am meisten?
Also ich muss sagen, dass ich die Bundestagswahl ist natürlich die mit den größten Konsequenzen. Ob das ein Grund ist, sich zu freuen, weiß ich nicht. Ist auf jeden Fall, klar, immer eine wichtige, spannende, entscheidende Wahl. Ich freue mich aber tatsächlich auch auf die Kommunalwahl, wenn Rat und Oberbürgermeister neu gewählt werden. Und ich merke, dass ich das inzwischen lange genug verfolge, um die großen Bögen der Lokalpolitik zu sehen oder so ein bisschen verfolgen zu können. Das finde ich schon ganz interessant, weil es irgendwie kleine Räder sind, die aber dann über den Lauf der Zeit doch irgendwann Auswirkungen haben. Und das habe ich das Gefühl, ich kann so ein bisschen sehen, wie es zum Beispiel jetzt mit den Schulen läuft oder wie es in der Verkehrspolitik läuft in Köln. Und dann kann man dann doch tatsächlich Änderungen feststellen und das auch zurückführen, vielleicht auf eine Kommunalwahl, die früher stattfand, auf das, was die Oberbürgermeisterin, die Dezernenten und die Fraktionen im Rat getan haben. Und das finde ich schon sehr interessant. Und außerdem ist es ja speziell bei so einer Lokalwahl mit dem Ehrenamtlern im Rat, den ehrenamtlichen Politikern und den professionellen Dezernenten und der oder dem OB, die die Stadtspitze, die Verwaltungsspitze bilden. Und da gibt es ja in Köln auch so ein sehr besonderes Verhältnis, könnte man sagen.
Genau. Was macht denn genau die Wahl der Oberbürgermeisterin oder diese Position der Oberbürgermeisterin so besonders? Weil du hast ja richtig gesagt, es ist ja, steht ja eigentlich auf der anderen Seite der ansonsten gewählten Politiker und Politikerinnen. Das ist vielleicht eine Sache, aber warum ist das so wichtig, dass wir die wählen dürfen?
Ja, es ist eine Doppelfunktion. Einerseits ist es die politische Spitze des Rates, also die quasi die politische Spitzenverantwortung in der Stadt. Und auf der anderen Seite ist es aber auch eben die Chefin der Stadtverwaltung mit 21.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das ist je nach Rechnung oder je nachdem, welche Region man zugrunde legt. Aber in der Stadt ist es der größte Arbeitgeber. Die größte Arbeitgeberin ist die Stadtverwaltung und da ist die Oberbürgermeisterin die Chefin.
Das wird ja so ein bisschen dann wie so eine Art Kanzlerwahlkampf dann auch oft gemacht. Also es gibt einzelne Kandidatinnen, die werden dann vorgestellt. Das hat jetzt auch begonnen. Also im November Da hat die Kölner SPD ihren Kandidaten vorgestellt. Die Kölner CDU wollte einen Kandidaten wählen. Erzähl mal kurz, wer sind denn diese beiden Personen, die sich da öffentlich zur Wahl gestellt haben, beziehungsweise als die Favoritin galten?
Ja, das sind zum einen bei der SPD Thorsten Burmeister und bei der CDU Karl-Alexander Mandl. Zwei Kandidaten. Der eine ist jetzt von seiner Partei mit großem Rückhalt aufgestellt und bei dem anderen, das werden wir gleich im Detail auseinandernehmen, hat das nicht geklappt. Und ich glaube, die Idee war bei beiden Parteien, wir gehen das jetzt früh an und haben früh Personen, die wir dann in der Stadt bekannt machen können und konzentrieren uns dann voll und ganz auf den Wahlkampf. Das hat so leidlich geklappt.
Unsere heutige Oberbürgermeisterin Henriette Reker will nicht mehr antreten, wurde unterstützt von der CDU und den Grünen. Das heißt, Grünen sind auch gleichzeitig die stärkste Fraktion im Rat. Das heißt, die zweite Garde, also die Herausforderer, wenn man so möchte, haben jetzt erstmal ihre Kandidaten vorstellen wollen. Okay, fangen wir mal an mit der SPD. Thorsten Burmeister ist da der Kandidat. Was wissen wir denn über den?
Ja, er ist 61 Jahre alt, lebt mit seiner Familie im Kölner Süden, hat zwei Töchter und ist unter anderem Mitglied im Sportverein FC Rhein-Süd.
Bin ich vorbeigefahren am Wochenende beim Sportplatz tatsächlich, direkt an der Rotenkirchener Brücke, ja.
Haben die neues Gelände oder bekommen neues Gelände oder ein neues Vereinsheim?
Kann durchaus sein, aber es war so ein Vereinsheim, wie man sich ein Fußballvereinsheim vorstellt. Ja, aber war ganz hübsch, der Sportplatz. Schön.
Okay. Ja. Genau, und das stellt er nicht ohne Grund nach vorne. Er ist Sportfunktionär. Er war bis vor kurzem Vorstandsvorsitzender des Deutschen Olympischen Sportbundes. Er hat in seiner Vergangenheit bei Gerhard Schröder im Kanzleramt gearbeitet, war persönlicher Referent. War dann Vizeabteilungsleiter zuständig für Sport im Bundesministerium des Innern und dann später Abteilungsleiter Wirtschaftsrecht im nordrhein-westfälischen Wirtschaftsministerium. Das sind so seine Karrierestationen.
Mhm. Und die letzte ist der Deutsche Olympische Sportbund, wo er dann Vorstandsvorsitzender war. Ganz blöd, kann man von dieser Tätigkeit eventuell Rückschlüsse darauf ziehen, dass ihn das dann auch für das Leiten einer großen Stadtverwaltung qualifiziert?
Ja, das ist eine gute Frage und es ist so die Frage nach der Kompetenz, die jetzt quasi auf diesen Chefposten der Stadtverwaltung zielt. Und das kann man, glaube ich, nicht so klar beantworten. Er hat wahrscheinlich er hat Führungsverantwortung gehabt in den Ministerien, in denen er gearbeitet hat, beim Deutschen Olympischen Sportbund. Das ist quasi eine professionelle Dachorganisation eingebunden in die verschiedenen anderen Organisationen im Sport und vertritt die Interessen in Deutschland von 102 Mitgliedsorganisationen, 28 Millionen Mitglieder, 87.000 Vereine, 8 Millionen Freiwillige und so. Das sind so Zahlen, die findet man beim DOSB in der Beschreibung. Aber dafür ist man natürlich nicht verantwortlich in einem Sinne, wie das dann später in der Stadtverwaltung sein könnte, sollte er diese Wahl gewinnen. Aber das ist so sein Argument, das er machen will. Er hat politische Erfahrung. Er kennt sich aus mit politischen Organisationen wie so Ministerien oder dem Kanzleramt. Und er hat eine gewisse gesellschaftliche Reichweite, so würde ich das mal formulieren. Er hat Einblick in das, was in Sportvereinen passiert, was die Menschen dort umtreibt und was dort an Strukturen notwendig ist. Er hat auch gesagt, dass er durchaus weiß, was das für eine Aufgabe ist, mit der Kölner Stadtverwaltung zu arbeiten, mit diesen vielen tausenden Menschen. Er möchte das konstruktiv, motivierend angehen. Das ist so, dass wie er das präsentiert hat. Es gab so eine Pressekonferenz, da hat er sich vorgestellt und hat sich solchen Fragen gestellt. Das andere ist, dass die Frage nach seinem Erfolg als DOSB-Funktionär und das, da gab es jetzt tatsächlich eine Menge Turbulenzen, könnte man sagen. Im Zentrum geht es um, oder vielleicht das Greifbarste sind die Olympia-Bewerbungen, die Deutschland an den Start bringen möchte, die aber nicht so richtig vom Fleck kommen und wo wenig Transparenz beklagt wird.
Genau, da ist der DOSB ist da so einer der zentralen Akteure. Und wir wissen ja auch, dass ein bekannter Lobbyist aus dem Rheinland, der Ex-Partner von Guido Westerwelle, Michael Mons, da sehr stark auch aktiv ist und auch die Stadt Köln oder zumindest die letzte Oberbürgermeisterin diese OB-Bewerbung für Olympia Rhein-Ruhr immer immer unterstützt hat. Aber das ist natürlich so eine andere Sache. Ist jetzt auch so ein bisschen Kaffeesatzleserei, wie das dann weitergehen würde, sollte er Oberbürgermeister werden. Aber ich gehe mal davon aus, dass die Stadt Köln sich dann nicht wehren würde gegen eine Olympiade hier in der Region. Aber interessant ist ja, dass der DOSB offensichtlich der Ansicht war, dass man nicht für ihn arbeiten kann und gleichzeitig für die SPD den Oberbürgermeisterwahlkampf machen kann. Die hat nämlich den Thorsten Burmester freigestellt. Was heißt denn das jetzt?
Also es ist nicht, das ist natürlich eine Privatsache zwischen ihm und seinem Arbeitgeber, aber er ist freigestellt, von seinen Aufgaben entbunden. Es gibt einen Ersatz für ihn, der in diesem Posten jetzt eingesetzt ist. Und Thorsten Burmester hat offenbar einen Aufhebungsvertrag unterzeichnet. Nach Berichten des Stadtanzeigers bekommt er eine Abfindung, die in etwa dem entspricht, was er bis zur Wahl noch verdient hätte in diesem Posten. Er hatte seinen Vertrag verlängert, der wäre noch viel länger gegangen und offenbar konnte man sich jetzt darauf einigen. Und er hat dann selber den Kollegen vom Stadtanzeiger gesagt, er möchte bis dahin keine berufliche Herausforderung aufnehmen. Das heißt, er ist jetzt finanziell bis zur Wahl abgesichert und hat offenbar aber auch jetzt Zeit, sich komplett auf diesen Wahlkampf, in diesen Wahlkampf zu stürzen. Es gibt noch eine andere Ebene, das machen seine Parteikollegen stark. Claudia Walter zum Beispiel, die Kölner SPD-Vorsitzende, hat gesagt, dass der Arbeitgeber es nicht ermöglicht, sich für unsere Demokratie einzusetzen. Und das ist ein Vorwurf, der in Richtung DOSB geht, dass man eben da verhindert, dass jemand sich als Oberbürgermeister bewirbt. Und das sei eben problematisch in gesamtgesellschaftlicher Hinsicht. Burmester selber sagt, als Beispiel für einen guten Umgang mit der kommunalen Demokratie taugt das sicher nicht.
Ich muss gestehen, ich tendiere dazu, ihm da auch Recht zu geben. Das ist auch durchaus was man auch schon mal von Ratsmitgliedern hört, dass ihre Arbeitgeber das nicht so gerne sehen. Wenn sie dann ausfallen, kriegen dann ja quasi einen Verdienstausfall ersetzt von der Stadt, aber sind natürlich im Büro dann nicht da, wenn die sich dann viel ehrenamtlich engagieren mit den ganzen Ausschusssitzungen.
Und interessanterweise war die jetzige OB, die scheidende OB Henriette Reker, war ja Dezernentin unter Jürgen Rothaus, SPD-Oberbürgermeister, die damals eben auch quasi für die Kölner Stadtverwaltung in der Spitzenfunktion tätig war, als sie sich in den Wahlkampf gestürzt hat. Und damals hat man eben auch eine Mischung aus unbezahltem Urlaub, den sie dann genommen hat in der heißen Phase, so hatte Burmester das ja auch geplant. Und offenbar war das aber damals mit Rothaus leichter zu arrangieren, als das jetzt für Burmester mit seinem Arbeitgeber war.
Wir wissen nicht, was da noch hinter den Kulissen stattfindet. Mir wurde auch irgendwas von einem ominösen CDU-Mann erzählt. Aber ey, man darf da auch nicht immer was drauf geben, was da so erzählt wird.
Es ist aber auch parteipolitisch aufgeladen, auf jeden Fall. Diese Sportfunktionäre werden auch nach Parteibuch vergeben. Da werden auch Menschen versorgt und da wird so ein Posten auch strategisch eingesetzt. Das mag schon auch irgendwie eine Rolle gespielt haben.
Gut, gehen wir mal zur anderen zweitgroßen Partei, zur anderen Vize-Rats, keine Ahnung, wie man es ausdrücken soll.
Zu den Herausforderern hast du, glaube ich, schon ganz gut charakterisiert.
Zu den Herausforderern, genau, die nicht aus der Opposition herausfordern, sondern aus dem Ratsbündnis, nämlich zur CDU. Und für die CDU sollte der Parteivorsitzende Karl-Alexander Mandl antreten. Wer ist denn das?
Ja, das ist der jetzige Parteivorsitzende. Der hat 2023 Bernd Petelkau als Parteivorsitzender abgelöst. Bernd Petelkau ist weiter Fraktionsvorsitzender der CDU-Fraktion im Rat geblieben. Mandl ist damals unterstützt worden von einem Bündnis Zukunft jetzt. Und das war, so habe ich mir das sortiert, so ein Versuch, die Kölner nach Merkel-CDU quasi zu befrieden mit jemandem, der CDU pur versprochen hat, also ein schärferes Profil, deutlich konservativeres Profil und damit an der Basis so viel Unterstützung gesammelt hat, dass dieses Bündnis mit Karl-Alexander Mandl, das ist der zweite Kandidat, den man gegen Petelkau ins Rennen geschickt hatte bei so Kreisparteitagen, im Rennen um den Parteivorsitz. Und beim zweiten Versuch hat es dann geklappt. Er hat knapp die Mehrheit bekommen und hat seitdem die Partei geführt. Über sein Privatleben äußert er sich sonst nicht besonders viel, ist auch nicht besonders viel bekannt. Er ist Geschäftsführer einer kirchlichen Bildungseinrichtung Und genau, lebt, soweit ich das gesehen habe, lebt er auch in Köln. Aber es gibt tatsächlich nicht so viel zu seinem Privatleben zu finden.
Ist auch durchaus legitim. Die Leute sollen auch alle ein Privatleben haben, machen das ja auch nur ehrenamtlich. Also ich habe ihn damals getroffen, er meinte, er würde in Nippes leben. So, das können wir jetzt zumindest mal verraten.
Dann hast du ja sogar Informationen aus erster Hand und ganz konkret mit einem Kölner Stadtteil, mit einem der schönsten, wie ich finde.
Genau. Ein sehr schöner Stadtteil, habe ich auch lange gewohnt und haben also quasi der Süden gegen den Norden,
Oh,
wenn
ja,
man so will.
sehr, sehr guter Frame.
Sehr gutes Framing. Ja, so sollten wir das auch machen. Nee, aber du hast ja gerade gesagt, seine Wahl zum Vorsitzenden, die hat er nur sehr knapp gewonnen. Wie ist er denn jetzt ausgewählt worden, um der offizielle OB-Kandidat werden zu können?
Ja, auch das ist mit knappen Abstimmungen verbunden. Er hat Anfang diesen Jahres angekündigt, dass es eine Kommission geben soll, die einen Kandidaten finden soll. Er hat in Aussicht gestellt, dass das Parteiprogramm, das Kommunal für den Kommunalwahlkampf unter Beteiligung der Mitglieder jetzt erarbeitet werden soll. Das sollte alles eben auch recht frühzeitig passieren. Und dann im Ende des Jahres sollte ein Kandidat vorgestellt werden. Dafür gab es diese Kommission. Da saßen unter anderem drin er selber als Parteivorsitzender, Serap Güler, Bundestagsabgeordnete.
Mittlerweile im Bundestag, ja, genau.
Genau. Und Armin Laschet, ehemaliger Ministerpräsident, Fritz Schrammer, Alt-OB der Kölner CDU. Das war diese Kommission, die sollte OB-Kandidaten ansprechen und für eine Bewerbung interessieren oder mögliche potenzielle Interessenten für diese Kandidatur. Und das hat nicht funktioniert. Das ist, die Kommission hat nach dem Sommer ihre Arbeit ohne Ergebnis beendet. So ein bisschen unklar, woran es tatsächlich gescheitert ist. Es gab viele Bewerber oder viele Menschen, die gesagt haben, sie wurden angesprochen, die aber abgelehnt haben. Es gab den Verweis auf Köln als unregierbare Stadt, wo es eben auch schwer sei, jemanden zu finden.
Ja.
Was sich jetzt im Rückblick so ein bisschen tatsächlich ironisch anhört. Und dann hat die Kommission ihre Arbeit beendet und Mandl hat sich dann selbst ins Gespräch gebracht, obwohl es anfangs galt, dass die Mitglieder der Kommission eben nicht selber als Kandidaten in Frage kommen sollen. Und dann hat sich der Parteivorstand Ende Oktober, fühlt sich so ein bisschen notgedrungen an, Mandls Vorschlag angeschlossen, allerdings mit 17 von 28 Stimmen, dass er als OB-Kandidat auf dem nächsten Parteitag gewählt werden soll, bestimmt werden soll.
17 von 28 ist so gute 2/3, ne? Gute 60%. Das ist jetzt nicht herausragend.
Das ist kein geschlossener Rückhalt, würde ich auch
Ja,
sagen,
ja,
ja.
ja. Okay, dann war eigentlich die Idee, Ende November gibt es den Parteitag. Es gab einen Gegenkandidaten, aber niemand kannte den, der galt auch als chancenlos. Er hätte eigentlich dann nominiert werden sollen, der Karl-Alexander Mandl. So, dazu ist es dann aber nicht gekommen. Was ist denn da passiert?
Ja, kurios, kurz vor dem Nominierungsparteitag am 30. November lädt Mandl in die Geschäftsstelle der CDU ein, um eine Pressekonferenz zu geben. Mit an seiner Seite war Oliver Kerl, ehemaliger Landtagsabgeordneter, der in der Partei sehr viel Werbung für seine Person gemacht hat, ohne je klar zu sagen, dass er sich als OB-Kandidat empfehlen würde, aber immer mit dem klaren Ziel, dass er Verantwortung übernehmen möchte, dass er was bewegen will, kölnweit. Genau, und das konnte man gar nicht anders verstehen, als dass er da Mandl implizit herausfordert oder sich eben auch als OB-Kandidat für eine gute Wahl hält. Und auf dieser Pressekonferenz an der Seite von Mandl hat er dann gesagt, dass er diese Ambitionen beiseite legt und eine führende Rolle in der Fraktion nach der Wahl anstreben will. Er ist jetzt auch als Ratskandidat nominiert, steht auf der Liste. Genau, das sollte eigentlich hätte das Signal sein können. Die CDU ist jetzt geschlossen, Streitigkeiten sind beigelegt, es gibt einen möglichen Kandidaten. Dann hat Mandl sich aber vielleicht hinreißen lassen. Auf jeden Fall hat er gesagt auf dieser Pressekonferenz, dass das Bündnis im Rat mit den Grünen und mit Volt, dass das beendet sei, Gemeinsamkeiten seien abgearbeitet. Und das ist
Okay.
natürlich was, was er als Parteivorsitzender nicht entscheidet, das entscheidet quasi die Fraktion. Und im Rathaus war man, gelinde gesagt, verwirrt. Es gab am selben Abend noch dann eine gemeinsame Erklärung, Pressemitteilung, schriftlicher Form von Bernd Petelkau und Karl-Alexander Mandl zusammen, dass man keinen akuten Handlungsbedarf sehe, was heißt, dass man das Bündnis im Rat nicht aufkündigen wird. Trotzdem waren alle maximal verwirrt und man steckte auch tatsächlich ja in komplizierten Haushaltsverhandlungen, in einer ganz schwierigen finanziellen Lage, auf die die Stadt zusteuert. Und das war, gelinde gesagt, ungeschickt. Genau. Und da gab es dann eben dann doch jetzt deutliche Zweifel, ob das der richtige Kandidat ist. Und dann gab es Stimmen, die sich in den nächsten Tagen ganz klar positioniert haben. Rolf Biedmann, ein Urgestein könnte man sagen in der CDU, Carsten Möhring, ehemaliger Bundestagsabgeordneter, aber auch Serap Güler, die haben sich dann dagegen ausgesprochen. Und ein Stimmungsbild im erweiterten Vorstand hat dann diesmal mit 20 von 24 Stimmen recht eindeutig dagegen votiert, dass Mandl als OB-Kandidat ins Rennen gehen soll.
Mhm. Okay, genau. Und dann kam es zu diesem Parteitag, wo es dann eigentlich hätte zur Abstimmung kommen sollen. Und diese Abstimmung, der Parteitag hat sich dann dagegen entschieden. Wie geht es denn jetzt weiter für Mandl und für die CDU? Die haben ja jetzt gerade keinen OB-Kandidaten mehr. Oder also eigentlich hätten sie einen haben sollen, aber haben ihn noch nicht. Vielleicht, das ist, glaube ich, die ganz korrekte Formulierung.
Genau, also es gibt keinen Kandidaten der CDU, der nicht der offiziell nominiert ist. Es gibt auch niemanden, den man jetzt vorstellen könnte. Und von außen betrachtet, man weiß einfach nicht, wer für die CDU antreten wird. Ja, Mandl hat diesen Antrag auf dem Parteitag selbst gestellt, dass der Tagesordnungspunkt abgesetzt wird. Es gibt auch so Leute wie Schrammer oder Wolfgang Bosbach, die sich hinter Mandl gestellt haben und eben wollten, dass sich die Partei hinter ihm und auch, sie haben damals vor allem der Parteispitze, den Führungseliten, da die Verantwortung zugeschoben, dass die sich hinter Mandl vereinen sollen. Ja, was das heißt für die CDU, ist schwer zu sagen. Ist jetzt offen. Man ist gescheitert mit dem ursprünglichen Plan. Also Anfang November hieß es noch, das ist jetzt der Monat der Entscheidungen, gemeinsam sind wir stark, auf geht's. Man wollte so Aufbruch versprühen und das ist jetzt mal so mit Mühe und Not in die Weihnachtspause gerettet. Die Kandidaten für den Rat sind aufgestellt worden auf dem Parteitag, da kann man auch schon mal gucken, wer quasi antritt in seinem Wahlkreis oder wer da auf den Listen steht. Genau, und das Kommunalwahlprogramm, was die CDU jetzt möchte, das ist auch noch nicht, da hat man auch noch nichts von gehört. Parallel gibt es eine Schlammschlacht, so nennen das die Kollegen in der Presse, um die Finanzen. Es geht um nicht eingetriebene Mitgliederbeiträge, Schadenersatzforderungen. Es scheint so, als sei das auch ein Weg gewesen, um dem alten Vorstand, um Bernd Petelkau, ein bisschen Druck zu machen, sich hinter Mandl zu stellen, der eben von dem neuen, die Rückendeckung des neuen Vorstands hatte, zumindest teilweise. Und alles keine schöne Sache. Mandl ist geschwächt und wie das weitergeht, das wird man jetzt wahrscheinlich Anfang des nächsten Jahres sehen.
Ja, sehen wir dann auch. Also man kann aber auch festhalten, so richtig gutes Händchen hatte die CDU nicht, auch mit den letzten OB-Kandidat. Ich meine, Sie haben Henriette Reker unterstützt. Vorher hatten Sie diesen Menschen aus Berlin, wie hieß der nochmal, Peter Kurt, der sich jetzt so als identitären nah entpuppt hat. Auch so eine Sache. Und die Frage, ob es überhaupt einen CDU-Kandidat in die Stichwahl schaffen wird bei der OB-Wahl, die ist dann ja auch so ein bisschen offen. Also kurz, diejenigen, die das System nicht kennen, es ist so, in der ersten Runde treten immer sehr viele Menschen an bei der OB-Wahl. Es haben jetzt da auch ein paar kleinere Parteien ihre Kandidatin für diese Runde schon aufgestellt. Das wollen wir an dieser Stelle auch nicht verschweigen, sonst heißt es wieder, die Presse sorgt dafür, dass die keine Chance haben.
Das sind also auch spannende Leute mit tollen Ideen, die ja das aus dem Grund machen.
Genau, ist schon, eigentlich geht es immer darum, so ein bisschen die Ideen nach vorne zu bringen, die Klimafreunde beziehungsweise gut oder dieses Spektrum hat seit Jahren immer wen aufgestellt. Die haben jetzt zum ersten Mal eine Frau aufgestellt, deren Namen ich aber gerade leider nicht weiß.
Inga Feuser ist das.
Inga Feuser, genau.
Genau, die ist auch im Rat, war vorher in der Bezirksvertretung Nippes aktiv, genau.
Und das ist eigentlich schon auch immer interessant, aber realistisch gesehen haben die ein oder zwei Ratssitze und werden nicht genug Stimmen bekommen. Dann gibt es immer noch diesen Hotelier Robert Campione, der betreibt auch dieses Café auf Gut Leidenhausen und das Parkcafé im Jugendpark in Deutz. Der wirft seinen Hut auch wieder in den Ring. Das ist so ein klassischer Freier Wählerkandidat, nenne ich sie jetzt mal, also so ein mittelständischer Unternehmer, der immer meint, die Stadt müsste so funktionieren, dass es für sie einfacher wird. Gibt's ja auch in jeder Stadt diese Leute. Aber was auch interessant ist, also die im Moment wohl größte Fraktion Kölns und auch diejenigen, die jetzt bei den letzten Wahlen die meisten Stimmen bekommen haben, die Grünen, die haben auch noch keinen Kandidaten oder eine Kandidatin vorgestellt. Was ist eigentlich los mit denen?
Ja, das ist interessant. Es gibt zwei Namen, die im Gespräch sind. Berimann Eimers, Landtagsabgeordnete und derzeit Vizepräsidentin des Landtags, wird gehandelt und hat das offenbar auch noch nicht dementiert. Dann gibt es William Wolfgramm, das ist der Umwelt-, Klima- und Liegenschaftsdezernent, der aktuell diesen Posten begleitet, von den Grünen nominiert wurde und quasi aus der Verwaltung käme. Und da gibt es natürlich auch die Diskussion, Berivan Eimers hätte vielleicht nicht so die Verwaltungserfahrung und Führungserfahrung. William Wolfgramm kommt aus der Verwaltung, hätte da vielleicht einen leichten Vorteil. Genau, das sind die beiden Namen, die im Gespräch ist, aber man hat da offenbar es nicht eilig, sich jetzt zu entscheiden. Und es ist schon ja auch so, dass es bei den Grünen auch immer ein bisschen offener diskutiert wird und es auch kein Geheimnis ist, dass es da manchmal Meinungsverschiedenheiten gibt oder dass es unterschiedliche gute geeignete Kandidaten gibt. Ich würde aber sagen, dass sie da jetzt in einer ganz komfortablen Position sind, erstmal vielleicht warten zu können und schon mal gute Namen im Rennen zu haben. Vielleicht sollte man nicht unerwähnt lassen, dass auch die FDP einen Kandidaten aufgestellt hat, Volker Görzel, genau.
Ratsmann.
Mhm. Genau, der ist auch bereits nominiert, ist unter Dach und Fach. Das erste Mal seit 2009, dass die FDP einen eigenen OB-Kandidaten aufstellt. Ich habe jetzt auf die Schnelle nicht verstanden, was das Kalkül dahinter ist, aber es dient auf jeden Fall dazu, ein bisschen Aufmerksamkeit zu erzeugen. Vielleicht kann man auch noch erwähnen, Hans Mörter, evangelischer Pfarrer in der Südstadt, inzwischen im Ruhestand, tritt an, parteilos, hat das recht früh angekündigt und auch bei ihm geht es um Sachthemen wie Obdachlosigkeit und andere Dinge, die in der Stadt in seinen Augen schieflaufen.
Ja, das ist insofern interessant, weil so jemand wie Hans Mörter ja durchaus auch im grünen Milieu Stimmen abziehen kann. Ne? Jetzt als sage ich jetzt mal, linksliberaler Südstadtpfarrer oder ehemaliger Pfarrer. Und da bin ich auch mal gespannt, was das dann heißt. Da werde ich mir die Detailauswirkung der Wahlbezirke in der Südstadt auf jeden Fall in Ruhe angucken.
Das ist aber ein guter Punkt, interessant, ja.
Nachdem du das jetzt alles recherchiert hast, freust du dich denn immer noch auf das Wahljahr 2025?
Ja, also ich muss sagen, dass mir das mit der CDU schon schlechte Laune gemacht hat. Also das ist natürlich auch auf einem gewissen Grad, bis zu einem gewissen Grad unterhaltsam und auf dem Parteitag gab es tatsächlich auch kleine Popcorn-Tüten für die Leute von der Presse. Ich glaube, das war nicht intendiert, sondern vielleicht von der Kamelle noch übrig oder so.
Na, schon ein bisschen
aber
ironisch.
Hat schon gut gepasst, auf jeden Fall.
Ja.
Ich finde, das ist aber total schlecht für den Wettbewerb um diesen wirklich wichtigen Posten, das kann man nur noch mal unterstreichen, für die Stadt und für die Wähler und Wählerinnen, die sich da irgendwie ein Bild machen müssen. Mich ärgert das tatsächlich, mich macht das ein bisschen sauer. Und ich glaube auch, dass dahinter, das sagt ja was aus über eine Partei, wenn sie in Köln keinen Kandidaten und keine Kandidatin findet oder das so schwer ist. Und das auseinanderzunehmen ist, glaube ich, sehr lohnenswert, aber auch ein bisschen deprimierend. Ich glaube, es geht ja schon darum, was kann eine konservative Partei in einer Großstadt erreichen, welche Wähler kann sie erreichen, mit welchen Partnern, kleinen und großen, arbeitet sie zusammen. Das geht über alle Lager hinweg, das hat man vielleicht ja auch in Köln so ein bisschen gesehen. Das wird bestimmt auch nicht leichter nach der nächsten Wahl und vielleicht auch nach der Bundestagswahl nicht leichter, aber es wird eine gewisse Normalität haben in Zukunft. Und da könnte Kommunalpolitik schon sowas sein wie ein Labor, wo man solche Sachen ausprobiert und auf Sachebene konzentriert, konstruktiv zusammenarbeitet. Und das zeigt die CDU eben gerade, dass das mit ihr in Köln nicht möglich ist. In anderen Städten klappt das deutlich besser. In Köln funktioniert das nicht. Und warum das so ist, ist eine spannende Frage. Ich glaube, dass die Partei wenig kooperativen Stil pflegt, schon lange. Das gehört ein bisschen zur Kultur der Kölner CDU. Es ist auch eine zersplitterte Partei, die zwischen eher progressiveren oder aufgeschlosseneren Konservativen und eher wirklich konservativen Stadtbezirksverbänden hin und her gerissen ist und das irgendwie unter einen Hut bringen muss. Das müssen vielleicht aber andere Parteien auch. Und es wäre eigentlich ja ein konstruktiver Umgang damit, wäre läge ja relativ nahe. Man macht diese Unterschiede deutlich, diskutiert das, findet dann Kompromisse innerhalb der Partei und hat damit eben dann ein Potenzial an Meinungen und Positionen, und die sich dann auch im Personal widerspiegelt, mit dem man dann auch in Bündnissen konstruktiv zusammenarbeiten kann und auch ein gewisses Spektrum an Wählern vertreten kann. Das ist aber mit dieser CDU im Moment nicht möglich, und wenn sich das nicht ändert, dann muss man gucken, wie die Wähler das dann gutieren am Ende. Aber ich finde, dass da eine Chance vertan wird.
Ja, ist interessant, dass du das sagst. Also das Hauptauseinandersetzungsfeld ist da ja die Verkehrspolitik, wo die CDU schon länger auch wirklich richtig stänkert und auch Mandl richtig gestänkert hat gegen die Dezernenten. Das CDU ist sehr autofreundlich, liegt aber auch daran, dass ihre starken Wahlbezirke alle in den Rändern Köln sind. Also egal, ob es jetzt irgendwie Junkersdorf ist oder Sürth oder Dünnwald, ja, also da haben sie wesentlich höhere Stimmanteile.
Seine Lastenräder nicht abstellen darf, als außerhalb der seine Leihräder nicht abstellen darf, als außerhalb der Zonen ist.
Zum Beispiel, genau. Ah, gut, jetzt Pfingst weiß ich nicht, wie stark sie da sind, aber auf jeden Fall in den äußeren Bezirken, wo man auch, wo die KVB-Anbindung auch einfach nicht so gut ist und auch nicht besser werden wird in den nächsten Jahren. Und das ist schon faszinierend. Und das andere ist natürlich, was mir aufgefallen ist, diese Illusion zu glauben, man könne quasi auch wieder die Partei mit so einem Stil in Köln regieren, wie man das vielleicht bis zur Jahrtausendwende konnte, ne? Als es wirklich keine andere große bürgerliche Alternative gab, bis dann halt die Grünen so stark wurden. Und die Zeiten sind halt auch, glaube ich, vorbei. Und ob die mit dieser Taktik wiederkommen, da habe ich auch meine ganz argen Zweifel. Ne? Und deswegen weiß ich nicht so richtig, was machen die. Versuchen die jetzt den Laden, quasi die Restwählerschaft noch zusammenzuhalten, dass sie ihnen nicht abhaut zur AfD. Wenn man so richtig ressentimentgetrieben konservativ ist, also nicht werteorientiert, sondern wirklich so sehr stark ressentimentorientiert, oder dient tatsächlich gerade nur zur Wahlkampfkonturierung, und dann können sie sich doch wieder irgendwie einig werden in ganz pragmatischen Sachen, wenn es dann den eigenen Interessen entspricht. Ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall könnte ich mir vorstellen, dass es jetzt bei unentschlossenen Wählern und Wählerinnen nicht gutiert wird. Und die große Sorge, die ich mir auch mache, ist, wir haben eher eine wahnsinnig niedrige Wahlbeteiligung bei Kommunalwahlen. Die wäre ursprünglich dieses Jahr vielleicht mal größer gewesen, weil die Kommunalwahl ja ursprünglich im September hätte sein sollen, zeitgleich mit der Bundestagswahl. Das heißt, die Leute sind eben Wahllokal, dann geben sie vielleicht noch einen zweiten Stimmzettel ab. Das wäre natürlich gut gewesen. Das hat sich jetzt nicht so ergeben. Aber gut, können wir jetzt auch nichts dran ändern. Aber diese Art Politik zu machen, wo sich ja auch, also Probleme auch einfach nicht lösen. Das beste Beispiel ist jetzt der Tunnel der Ost-West-Achse, der sich jetzt wahrscheinlich wieder erstmal weiter verzögern wird. Und sollte die CDU und die SPD mit ihrem Plan durchkommen, halt noch um Jahre verzögern wird, bis da überhaupt irgendeine Kleinigkeit passiert. Ich glaube, das wird schon auch für ordentlich Politikverdruss sorgen. Und ich kann es den Leuten auch nicht übel nehmen, ehrlich gesagt. Also ich kann es durchaus verstehen, wenn man keine Lust hat, sich dafür zu interessieren. So leid mir das auch tut, denn die Leute sollen es ja auch bei uns in der Zeitung lesen.
Ja, das stimmt.
Aber klar. Ich verstehe es schon sehr gut.
Das ist natürlich sagt, nicht exklusiv für die CDU an dem Problem, sind natürlich auch andere beteiligt. Aber du hast vollkommen recht, dass das schlägt sich dann in solchen Dingen eben nieder, und kein gutes Gefühl, dann vor dem Wahlzettel zu stehen und zu wissen, man hat wirklich jetzt nur noch die Wahl, das kleinste Übel zu wählen aus vielleicht einer konservativen Perspektive, die gleichzeitig konstruktive Politik möchte in der Stadt.
Danke für deine Zeit, Philipp, und deine Einschätzung.
Vielen Dank, Christian.
Ja, und am Tag, als ich diesen Podcast hochladen will, da melden die Kolleginnen aus der Lokalpresse, dass sich die Auswahlkommission der CDU auf einen neuen Kandidaten für das Amt des Oberbürgermeisters geeinigt hat. Und zwar soll es Markus Kreitemann sein, der ist aktuell Baudezernent der Stadt Köln. Kleine Anekdote am Rande, am gleichen Tag hat der Kölner Stadtanzeiger ein Interview mit CDU-Parteichef Karl-Alexander Mandl veröffentlicht. Und in diesem Interview vertritt er die Meinung, dass ein Mitglied der Kölner Stadtverwaltung, also zum Beispiel der Baudezernent, nicht für einen Aufbruch in Köln stehen könne. Naja, gut. Das Wahljahr 2025 beginnt also durchaus mit ein bisschen Unterhaltungswert. Wir werden das in der Stadtrevue natürlich weiter begleiten, wie man so sagt. Nächsten Monat geht es aber erstmal um was anderes, nämlich um die Kulturszene und wie diese mit den Kürzungen im Kulturhaushalt klarkommt. Bis dann, wir hören uns Anfang Februar wieder.